wünschen einen gesegneten und friedvollen Sonntag. Wir haben ja heute das Thema Frieden und ich habe überlegt, wo hat man am besten Bibeltext zu dem Thema von heute? Wir haben jetzt 2 Jahre lang Krieg in Europa zwischen Russland und der Ukraine und ich habe mir gedacht, das eine ist, dass Christen und gläubige Friedensstifter sein sollen und das andere ist, dass hier auch staatliche Gewalt mit beteiligt ist. Ich habe mir gedacht, der beste Text für dieses Thema heute ist in Römer 12. Ich hätte mal gerne die Präsentation. Und das sind 2 Texte, die folgen einander. In Kapitel 12, Vers 14 bis zum Ende von Kapitel 12 geht es mehr um die Gläubigen. Es geht um die Gläubigen, wie sie damit umgehen, wenn sie verfolgt werden, wenn ihnen Böses getan wird. Und in Kapitel 13, Vers 1 bis 7 geht es um die staatliche Gewalt. Und die beiden Texte folgen direkt aufeinander. Und man kann sagen, das ist so ähnlich wie so eine Ellipse. Eine Ellipse hat ja 2 Brennpunkte. Wenn man einen Kreis hat, 1 Brennpunkt, der ist genau im Zentrum. Bei einer Ellipse hat man 2 Brennpunkte und das sind hier also auch 2 Themen. Das eine, wenn es um Gläubige geht, die in Not geraten, in Verfolgung, in Druck, in Leid, dann wird ihnen praktisch gesagt, überwinde das Böse mit Gutem. Und wir gucken uns das an, was da im Einzelnen gesagt wird. Und dann, wenn es um die Obrigkeit geht, die in der Ukraine ist, die auch in Russland ist, die auch in Deutschland ist, und wenn die Obrigkeit dann sozusagen etwas macht, ist die Frage, wie verhalten sich die Leute in der Ukraine, in Russland, in Deutschland? Und kompliziert wird es natürlich, wenn 2 Obrigkeiten miteinander kämpfen und dann ihre Leute dann benutzen. Aber das ist jetzt hier der Fall. Aber ich habe mir gedacht, der beste Bibeltext für unser Thema heute, für diesen Gottesdienst zum Thema Frieden ist dieser Text. Und wir lesen den erstmal, beide Teile. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ihr habt gesehen, da sind einzelne Sachen von mir fett gedruckt und das hängt mit dem Thema von heute zusammen. Wenn man sich die beiden Sachen anguckt, dann hat man einmal in dem Teil von Kapitel 12, mehr so die persönliche Ethik. Wie reagieren Christen, die verfolgt werden? Wie reagieren gläubige Menschen, wenn sie jetzt Jesus als Jünger nachfolgen und das Vorbild Jesu vor sich haben und die Bergpredigt Matthäus Kapitel 5 oder die Feldpredigt in Lukas Kapitel 6 oder auch diesen Text im Römerbrief, wie verhalten die sich? Es passiert ja. Es passiert ja auch gläubigen Menschen weltweit Unrecht. Zum Teil massives Unrecht. Schreckliches, traumatisches Unrecht. Da geschehen Dinge, die sind teilweise für Leute, die einfach im Frieden leben, die sind unfassbar. Und wie sollen sich dann gläubige Menschen dort verhalten? Wie können sie sozusagen im Aufblick zu Gott das, was hier geschieht, verarbeiten? Wie können sie das durchstehen, ohne ihren Glauben zu verlieren? Und das sind diese Sachen, die dort stehen. Ich habe das zusammengefasst mit dem letzten Vers von Kapitel 12. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Denn das ist die Gefahr. Wenn einer dir Böses tut, dass du mit was antwortest? Mit Bösem. Das ist wie bei Lamech in 1. Mose Kapitel 4. Er hat einen Streit offensichtlich mit einem jungen Mann und der hat ihm eine Beule versetzt und dann hat er dieses Böse, dass der ihm eine Beule zugefügt hat, damit bestraft, dass er ihn getötet hat. Das wäre die normale Reaktion, wenn mir etwas Böses geschieht, dass ich mit dem Bösen zurückschlage. Und dann gibt es normalerweise eine Eskalation der Gewalt, weil wenn dann zwei Parteien mal beieinander sind, Böses zu tun, dann wird man natürlich immer wieder neu zuschlagen. Und ich habe das schon mal erwähnt in anderem Zusammenhang, dass dort in Kulturen, wo die Blutrache Teil der Kultur ist, dass es da passiert, dass sich ganze Familien und Clans über die Generationen gegenseitig auslöschen. Und dass der eine Clan und der andere praktisch nicht Ruhe geben, bis der letzte von den anderen ausgelöscht ist. Und deswegen ist das, was hier in Römer 12 steht, eine überlegene Ethik. Es ist eine Ethik, die Raum schafft zum Leben. Auch wenn das komisch klingt, dass man denkt, da geschieht so viel Böses und ich soll jetzt antworten damit, dass ich die andere Wange hinhalte. Und wenn man sich das anguckt, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Das ist ja interessant. Wir sind jetzt hier im Neuen Testament und im Alten Testament gibt es ja Segen, es gibt auch Fluch von Gott. Aber es ist interessant, dass auch im Alten Testament gibt es diese Einsicht, dass es besser ist, das Gott zu überlassen. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Das heißt, nimm dir an, jemand redet über dich richtig übel. Er verflucht dich, er verleumdet dich, er lügt. Und wie soll ich jetzt als gläubiger Mensch darauf reagieren? Und das ist interessant, dass Paulus es sagt. Und das ist übrigens prophetisch. Der Römerbrief ist um 56 geschrieben worden. 55, 56. Und 10 Jahre später, 64, kam der Brand von Rom. Und dann 64, 65, 66, 67 war eine wahnsinnige Christenverfolgung. Genau diese Gemeinde. Genau diese Gemeinde ist hier prophetisch vorbereitet worden von Gott auf das, was geschah. Und es war eine Riesenverfolgung und es war der Wahnsinn, was da geschah. Sogar Römer, die Christen hassten und verachtet haben, wahrscheinlich haben sie viele von denen gar nicht wirklich gut gekannt. Tacitus ist ein Geschichtsschreiber, der schreibt ein paar Jahrzehnte später darüber. Und da merkt man, aus der Sicht eines Römers waren die Christen Gesochse. Das war übles Zeug, das waren schlechte Menschen aus der Sicht dieses Römers, der darüber schreibt. Und er schreibt, dass Nero dann praktisch der Brand von Rom, da war dann die Idee, wer hat das angezettelt, wo kommt das her? Es gab Gerüchte, das hat die Regierung selber gemacht, um den Teil von Rom dann noch schöner aufzubauen. Und dann wurde es auf jeden Fall den Christen angehängt und das Ende vom Lied war, dass die Christen gestorben sind auf grausame Art und Weise mit verschiedenen Methoden, aber viele sind umgekommen. Ja. Und da das teilweise öffentlich war, auch im Amphitheater, und es passiert ist, dass die Christen in Gott geborgen waren, selbst im Leid des Todes und der Qualen und gesungen haben teilweise, hat das riesen Eindruck gemacht. Es ist eine eigenartige Sache. Segnet die euch verfolgen, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, habt mit allen Menschen Frieden. Wir haben das gehört, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, gebt Raum dem Zorn Gottes. Hungert dein Feind, so gebt ihm zu essen. Dürstet ihn, so gebt ihm zu trinken. Wie kann ein Mensch das tun? Weil der empfindet ja für sich, er empfindet für sich und seine Familie, seine Kinder. Wie kann ein Mensch das fertig kriegen? Ist das nicht übermenschlich? Es gibt ja ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Wenn so etwas geschieht, dann möchte man ja, dass das Böse bekämpft wird und dass das Böse auch besiegt wird. Aber der Weg, der in der persönlichen christlichen Ethik hier aufgezeigt wird, ist, insoweit man selber betroffen ist, als Leidtragender, ist der Weg der Vergebung, der Fürbitte, des Erduldens. Und deswegen habe ich das fett gedruckt, gebt Raum dem Zorn Gottes. Es klingt vielleicht komisch, ich gehe nochmal zurück, aber das ist ganz real. Hier steht sozusagen, was ist die Basis, dass ein Mensch, der das Gute liebt und das Böse hasst und der selber Gutes erleben möchte und nicht Böses, welche Basis hat so ein Mensch, welche Hoffnung hat er? Die Hoffnung liegt ja nicht in dem anderen, der Böses tut, weil man, wenn man die sieht, hat man den Eindruck, die werden immer so weitermachen, so nach menschlichem Ermessen. Das Leid wird nicht aufhören, die werden immer weitermachen. Und der entscheidende Punkt ist, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, das ist aus dem Lied des Mose, aus 5. Mose 32, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und im Kontext dort merkt man, es geht auch um Israel, und Israel ist dort nicht ohne Sünde, sondern auch treulos und verfällt im Götzendienst und Gott richtet sie auch. Aber sie sind auch eingebettet in eine Auseinandersetzung mit vielen Völkern, die dann zuschlagen. Und in dem Zusammenhang stellt sich Gott hin und sagt, dass er der oberste Richter ist und er wird eingreifen. Und das Ende vom Lied des Mose ist, dass Gott sein Volk wieder sich für sich gewinnen wird. Dass nach all dem Leid, das sie durchlitten haben, auch aufgrund ihrer eigenen Sünden, wird Gott obsiegen. Und dieser Ausspruch ist in dem Kontext, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das heißt, das ist möglich, die Bergpredigt zu leben. Es ist möglich, Lukas 6, die Feldpredigt zu leben, diesen Part der Feldpredigt, weil es eine ultimative Gerechtigkeit gibt, die obsiegen wird. Und daran besteht in der Heiligen Schrift kein Zweifel. Gott greift ein zu seiner Zeit. Er greift ein in der Geschichte und er greift ein am Ende dieser Geschichte, der Geschichte dieser Weltzeit, wenn der Tag des Herrn kommt und das Gericht Gottes geschieht und es auf die neue Welt zugeht, die Gott bringt. Gott greift ein. Ein Beispiel hier für diese Sache aus Römer 12. Ein Mann, der das gemacht hat, genau das. Genau in der Situation, die hier beschrieben ist, David. Altes Testament, nicht Neues. Und ihr kennt die Geschichte von David, dass er zweimal die Chance hatte, Saul zu töten. Und warum hat er es nicht gemacht? Das ist genau dieser Grund. Das ist genau dieser Grund. Exakt. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Sein Argument in der Höhle und sein Argument, als Gott einen Tiefschlaf fallen ließ auf Saul. In beiden Stellen war die Armee Sauls unterwegs, um David zu töten. Die ganze Armee war zusammengerufen, um David zu töten. Und einmal musste Saul auf Toilette. Steht da, er musste die Füße bedecken, das ist ein Euphemismus für, er musste auf Toilette wahrscheinlich. Und er ging in eine Höhle und sieh da, keine Ahnung, hat er gehabt, dass in der Höhle, die groß genug war, die Männer von David waren. Und die haben ihn erkannt. Und David geht hin nimmt sein Messer und sein Schwert und er geht zu Saul hin und der ist dabei, seine Notdurft zu verrichten. Er nimmt einen Zipfel von seinem Gewand, schneidet das ab und geht wieder weg. Und seine Männer haben schon gesagt, die haben mich selber gefragt, wie haben die geflüstert, ja? Was für Nerv hatten die da zu flüstern, ja? Die haben gesagt, das ist der Tag, von dem der Herr gesprochen hat, bring ihn um. Und dann sagt er, wie kann ich meine Hände an den Gesalbten des Herrn legen? Die Idee ist, wenn Gott einen Menschen salbt, das war ja Saul vor David, und dann hat er ja auch David gesalbt. Und eigentlich war geistlich gesehen zu dem Zeitpunkt David schon König, ohne dass die Leute es wussten und anerkannt haben. Aber David verhielt sich zu diesem Zeitpunkt immer noch als Untertan. Und er sagte dann zu seinen Männern, und er hat sie auch gestoppt, der Gesalbte des Herrn untersteht nur Gott. Es gibt keinen Menschen, der seine Hand an den Gesalbten legen darf. Nur Gott kann ihn richten. Und das muss ich Gott überlassen. Das ist genau diese Argumentation, dass man sich nicht selber recht und sich selber nicht recht schafft, sondern dass man es Gott überlässt. Und Gott hat diesen Glauben gesegnet. Das nächste Mal waren die alle in Tiefschlaf. Also die David und seine Männer wussten das nicht. Die sahen nur, da ist die feindliche Armee. Sie kannten das Gelände, in dem das Ganze war. Und dann sagt David, wer geht mit mir mit, dass ich da ins Lager gehe? Und dann hat einer den Mut. Die beiden gehen allein ins feindliche Lager und sie gehen da rein. Und sie sehen sozusagen das Herzstück des feindlichen Lagers. Und da war im Zentrum, waren die höchsten Offiziere. Da war Saul als König, Abner, der General war da. Und die schliefen alle total. So wie bei dem Tiefschlaf, den Gott auf Adam fallen ließ. Dasselbe Wort, ja. Das ist ein Schlaf, da wachst du nicht auf, egal was passiert. Und dann sagt der Kollege, der mit David hingegangen ist, dachte, jetzt, das ist der Tag heute. Gib mir die Erlaubnis, da war der Spieß von Saul, direkt neben Saul war der Spieß von Saul und der wollte den nehmen und einmal und es reicht. Und dann kommt dieselbe Argumentation und das ist praktisch das, was Gott uns sagt. Wir sind als Gemeinde Gottes in der Position von David, dass wir schon wissen, wir werden die Welt regieren. Wir werden mit Christus, als Braut Christi, als Königin mit dem König zusammen, werden wir die Welt regieren. Aber uns ist es zu dieser Zeit nicht erlaubt, Lynchjustiz zu betreiben. Wir dürfen noch nicht mal jemanden verfluchen. Das ist interessant, gell? Das ist interessant. Und deswegen ist der zweite Teil auch wichtig, dass wir das Gott überlassen, aber dass Gott nicht nur sozusagen uns Christen sagt, ihr haltet euch mal zurück und segnet und flucht nicht, sondern Gott hat noch einen anderen Weg, diese Welt zu regieren. Er schaltet die weltliche Obrigkeit zwischen. Und natürlich weiß Gott, dass die weltliche Obrigkeit weltlich ist. In allen Ländern der Welt ist sie verschieden. Die ist kulturell geprägt von der Kultur des Landes dort. Sie ist religiös geprägt von der Religion der Länder dort. Und die Idee der Bibel ist, dass Gott immer über diesen Regierungen ist, dass er über allen Machthabern ist. Und Paulus schreibt das, und das hat er nicht erfunden, das ist eine Idee aus dem Alten Testament, das merkt man an vielen Stellen, auch im Buch Daniel zum Beispiel, aber auch in 5. Mose 32, Gott regiert die Welt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, es gibt keine Macht, die größer ist als Gott, alle anderen sind kleine Mächtlein. Die Macht liegt allein bei Gott, er ist Adonai Zebaoth, er ist der Herr Zebaoth. Alle Armeen der Engel, aber auch alle irdische Armeen hat er in der Hand. Wie oft gab es einen Krieg im Alten Testament und Gott hat einfach eingegriffen und hat die sich gegenseitig töten lassen. Einmal sind drei Armeen, drei Völker so umgekommen, die waren eine geballte, vereinte Armee und dann gab es ein Fasten und Gebet in Jerusalem und der König sagte, Leute, wir haben keine Chance. Wir selber schaffen das nie. Lasst uns beten und fasten und den Herrn um Hilfe bitten. Und dann hat Gott das Wunder getan. Die Armee, die sie dann hatten, haben sie hingeschickt und vorne haben sie den Worship-Club singen lassen. Haben die Psalmen gesungen und Gott, als die anfingen im Glauben, die Psalmen zu singen, ohne dass sie jetzt kämpften, ja, da verursachte Gott dieses Durcheinander bei den Feinden. Und deswegen merkt man, Gott hat alle Obrigkeiten in der Hand, alle Armeen in der Hand, alle Polizei. Und er benutzt Polizei und Armee in jedem Land, um das Böse zu bekämpfen, weil dies eine gefallene Welt ist. Mir war das wichtig, das auch zu sagen. Man kann, je nachdem, kann man links oder rechts vom Pferd runterfallen, wenn es Krieg gibt und wenn es Bosheit gibt. Und man könnte sagen, ja, wir machen das nur nach Matthäus 5 und Lukas 6. Okay, können wir machen, müssen wir machen als Christen. Aber das ist nicht der Weg, wie Gott die Welt regiert. Gott regiert die Welt mit den Obrigkeiten. Es ist eine Träumerei, in der gefallenen Welt zu denken, man könnte ohne Polizei auskommen. Und es ist auch eine Träumerei, in einer gefallenen Welt zu denken, man könnte ohne Armee auskommen. Die Armeen der Welt, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst, die sind halt auch von Gott gesetzt. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, das Böse zu strafen. Ich habe das ja sozusagen auch da fett gedruckt. Merkt ihr, das wird dreimal gesagt. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Vers 4. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Nochmal Vers 4. Vers 6. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst ständig bedacht. Das heißt, Gott benutzt in Deutschland die deutsche Polizei, den Grenzschutz und die Bundeswehr. Er hat das verordnet. Und er hat unseren Bundeskanzler Olaf Scholz eingesetzt. Ich muss jetzt nicht die Liste fortführen mit den anderen Ministern. Das ist eine Idee der Allmacht Gottes. Das heißt, es ist jetzt keine Werbung für irgendeine Partei oder so. Es ist einfach, dass der gläubige Mensch weiß, dass Gott über allem waltet. Er hat Putin in Russland eingesetzt. Und damals, als Hitler in Deutschland war, hat Gott Hitler eingesetzt. Jede Obrigkeit ist aber vor Gott verantwortlich. Die Obrigkeit selber, der König, der Präsident oder wie auch immer die dann genannt werden, die sind Gott verantwortlich. Und auch hier ist die Idee, dass praktisch Gott über allem ist. Auch das ist ein Trost. Es ist ja kein Zwang, dass mir muss die Regierung nicht gefallen. Und nicht alle Gesetze, die erlassen werden, müssen mir gefallen. Im Gegenteil. Mir geht es öfters so, dass mir manches nicht gefällt. Ich liebe meinen Kachelofen, ja. Und der steht zurzeit nicht so gut. Der wird nicht so angesehen. Ich liebe es, mit Holz zu heizen, ja. Und so wird es immer Sachen geben, die uns nicht gefallen. Aber unterm Strich ist die Sicht des Gläubigen, er weiß genau, über der menschlichen Regierung steht die göttliche Gewalt. Und das bedeutet, es gibt einen Trost. In beiden Fällen hat man Trost. In Kapitel 12 ist es so, ich überlasse Gott das Gericht. Und bei der Gewalt weiß ich, Gott hat diese Obrigkeit eingesetzt. Ich habe vorhin erwähnt, dass der Kaiser Nero die Christen verfolgt hat. Der war zum Zeitpunkt hier auch schon an der Macht vom Römerbrief, als der geschrieben wurde. Derselbe Mann. Das heißt, dieser Mann, der nach dem Ausrichten, Nachrichten der Geschichte auch verschiedene Leute aus dem Weg geräumt hat, so oder so, zum Teil auch Leute, die ihm ganz nahe standen, der also ein Mörder war, von dem schreibt Paulus, dass Gott ihn eingesetzt hat. Also es geht also nicht nur um demokratisch gewählte Leute, es geht auch um Tyrannen, es geht um Schurkenstaaten, dass sogar in dem Zusammenhang Gott da drüber ist. Nicht, dass Gott das lobt. Und jeder von diesen muss sich vor Gott verantworten. Im Alten Testament hat man ja Beispiele auch für gottlose Könige. Und manchmal war es so, dass dann irgendwann das Gericht Gottes kam. Aber als normaler Christ, so als Einzelner, als Bürger, soll ich die Obrigkeit sozusagen anerkennen. Und ich soll zum Beispiel im Alten Testament, darf man den Obersten seines Volkes nicht fluchen. Wie viel werden die jeweiligen Bundeskanzler verflucht? Verflucht heißt einfach schlecht reden über. Und natürlich dann auch oft mit Nachdruck. Und es ist hier, man hat diese Sache, Gott hat es geordnet und Gott benutzt auch die gefallene Obrigkeit und das gefallene System, um noch Böseres, noch Schlimmeres zu verhindern. Dann kann Gott natürlich auch, wenn im Fall von Hitler, kann Gott irgendwann auch so einen Mann wieder stoppen. Und oft benutzt er dann halt andere Obrigkeiten, wie in dem Fall damals die Engländer, den Widerstand in Frankreich, und überall und den Widerstand in Polen und er benutzt dann die Amerikaner und so. Das sind halt Dinge, die sprengen unser Verstehen. Wir müssen das nicht verstehen. Und wer denkt, er versteht das, oft erklären dann die Geschichtsforscher, warum das so passiert ist. Was haben die denn für eine Ahnung? Wenn man mittendrin steckt, weiß man nicht, was kommen wird. Und nachher ist man immer noch schlau und sagt, ja, das war das und so und so. Oft entscheidet sich bei diesen weltumwälzenden Schlachten, entscheidet sich in einer Schlacht eine Sache für die nächsten 100 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre. Die Schlacht von Tours und Poitiers 732 in Frankreich hat den Islam aus Europa praktisch vertrieben und auf Spanien reduziert. Für lange, lange, lange Zeit. Und warum das so war? Und deswegen würde ich sagen, für uns Gläubige ist halt beides wichtig. Ich glaube daran, dass das Gebet der Gemeinde weltentscheidend ist. Ich glaube, dass Gottes Geist in unseren Herzen wohnt und dass die Gemeinde in ihrer Fürbitte einen Einfluss hat in dieser Welt, der über die Stimme bei einer demokratischen Wahl hinausgeht. Und ich glaube, wenn Christen beten in Russland und in der Ukraine und in Deutschland, deswegen nehme ich auch immer wieder ganz treu an diesem Friedensgebet teil. Ich glaube, dass der Geist Gottes in unseren Herzen die Wende bringen wird. Ich glaube an einen allmächtigen Gott. Und ich glaube, dass wenn Gott will, er sogar morgen Frieden schaffen kann in Russland. Morgen. Sogar heute, wenn er will. Das ist für mich ein Riesentrost. Und ich glaube, dass die früheren Konflikte, die dann irgendwann zum Ende kamen, dass die tatsächlich mit Gottes Hilfe und Gottes Eingreifen beendet wurden. Ich glaube, dass er die Juden in Nordafrika gerettet hat, durch die Gebete von Menschen, und dass er verhindert hat, dass da auch all die Millionen von Juden, die es da gab, dass die in die Hände der Nazis fielen. Auch durch die Alliierten, die sich dort in Afrika den Nazis in den Weg gestellt haben. Ähnlich, wir können beten, wir müssen nicht alles verstehen und wir müssen Gott auch nicht sagen, wie er den Frieden schafft. Wir können einfach sagen, Herr, erbarm dich, schaffe du Frieden. Wir müssen nicht argumentieren, wer die größeren Schurken sind und die kleinen Schurken sind. Böses geschieht zurzeit auf beiden Seiten. Das ist ja das Problem, was wir hier haben. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich habe zeitweilig in Israel dann einen Blog mitgehört, täglich so Nachrichten gehört, da war ein Christ, der machte das. Und dann hat er in zwei Sendungen hat er jeweils gesagt, we will not forget and we will not forgive. Da habe ich mir gedacht, als Christ darfst du das nicht sagen. Und habe den abgeschaltet. Und habe gedacht, du machst jetzt nur Propaganda. Du hast in dem Punkt dein Christus geleugnet. Darum ist Christus am Kreuz gestorben und hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben kein Recht, andere zu verfluchen und wir müssen sie nicht verfluchen. Wir haben den Befehl, für sie zu beten. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Weg der Gemeinde in dieser Zeit. Ich glaube, Gott wird Frieden schaffen. Ich glaube, er wird die Gebete von Brüdern und Schwestern in der Ukraine erhören und Frieden schaffen. Er wird die Gebete von Brüdern und Schwestern in Russland erhören und er wird Frieden schaffen. Wie das geschieht, wann das geschieht, Gott allein weiß es. Aber wir dürfen ihn drängen. Wir sagen, Herr, wir können sagen, Herr, wie lange noch? Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie viele Menschen müssen noch entstellt werden? Wie viele sind noch so verletzt, dass sie ihre Beine verlieren, ihre Arme verlieren, dass Frauen ihre Männer verlieren? Kinder, wir können so beten. Wir können Gott bedrängen. Und das sollten wir auch tun. Amen.